Und dann war es so, dass wir also bei diesem Konzert in London ankamen. Und dann wurden wir zu so einem extra VIP-Raum geführt. Dann gab es da was zu essen und zu trinken. Und dann konnte man sich am Platz an einem Tisch sitzen. Es gab nur 8er-Tische mit anderen Leuten. Und weißt du, wer neben uns saß? Der Vater von Chris Martin.
Ach toll.
Und der hat uns dann Geschichten erzählt, wie er hat früher Wohnwagen verkauft. Und der Chris hat als kleiner Junge und als Teenager auf den Wohnwagen gestanden und hat sozusagen von da oben, und das ist Bühnenhöhe, hat er in das Publikum der anderen Wohnwagen gesungen und hat sich selber als kleiner Junge als Popstar auf einem Wohnwagen gefühlt. Finde ich eine Hammergeschichte. Und immer wenn ich ihn jetzt sehe, sehe ich ihn als kleinen Jungen auf dem Wohnwagen stehen und sein Traum ist wahr geworden, weil der steht ungefähr in der Höhe eines Wohnwagens. So, jetzt keine anderen Wohnwagen, sondern das sind jetzt eben Menschen. Das ist toll.
Ja, guten Tag erstmal.
Genau, schönen guten Tag. Es ist Sonntag. Ich entschuldige mich nochmal in aller Form, dass ich gestern zu dem Termin im Alsterhaus saß, in Hamburg, in dem Café, in dem Gucci-Café im Alsterhaus, bei einem herrlich leckeren Kaffee und auf die Alster geguckt habe an diesem schönen Tag.
Das ist sehr schön. Das ist auch mehr als verdient, zumal ich ja gestern auch mehr oder weniger out of order war. Aber darüber können wir ja jetzt auch gleich mal sprechen. Wir können ja mal gucken, was uns so bewegt. Ich befinde mich gerade übrigens in Köln, über den Dächern von Köln, in einem Hotel, in dem mir ein guter Freund das einzige klimatisierte Zimmer reserviert hat. Und das ist sehr schön, weil es ist hier nämlich...
Köln ist das ein richtiges, das ist eine Heldentat in Köln. Hat er gut gemacht.
Ja, ich freue mich. Also ich habe mir vorgenommen, es ist ja immer, man überlegt ja immer, über welche Themen redet man. Und es gibt so viele Themen, so viele Dinge, die einem passieren, wo man ja auch nicht immer so negativ oder meckernd drüber möchte. Aber ich muss jetzt einfach mal über ein Thema sprechen, was mich schon länger begleitet, was auch gestern Abend auch wieder so ein bisschen anklang. Also, wir sind ja nun viel unterwegs und meine Yvonne, meine Assistentin und ich treten auf an verschiedensten Orten. Wir stellen ja sowieso fest, dass dieses Land ein bisschen zerfällt und dass alles irgendwie irrsinnig ist. Für uns Künstler ist es natürlich so, dass wir auch alles mitgehen und mitgegangen sind, teils aus natürlich ideologischen Gründen, weil man einfach möchte, dass die Kunst frei bleibt und man möchte, dass die Leute sich in diesen Zeiten amüsieren. Und ich bin auch ehrlich, ich denke dann auch, ich habe ja 30 Jahre an dieser Karriere gearbeitet, dass ich da jetzt nicht einfach alles in den Bach schmeiße, weil es nicht mehr so rund läuft. Aber also manchmal ist es dann wirklich grenzwertig, weil die Theater, die sich ja gar nicht bewegen müssen, die sind ja alle an einem Ort. Wir sind immer jeden Tag 4 bis 6 Stunden unterwegs, fahren von A nach B. Statt 70% kriegt man dann eben nur noch 55% oder so von den Theatern, weil die nicht mehr so viele Zuschauer haben. Die haben aber dann auch weniger Mitarbeiter, das verstehe ich auch. Aber ich finde, also ich, liebe Theatermacher da draußen, ich empfinde das manchmal aber auch wirklich, und damit meine ich nicht jeden, wirklich zulasten des Künstlers. Also ich habe jetzt 2 Auftritte gemacht. Der eine war, es war kein Techniker da. Wo ist denn der Tontechniker? Ja, der kann heute nicht. Also das geht gar nicht, wenn man auf allen 4 auf der Bühne rumrennt. Das mache ich alles. Wir schleppen unsere Sachen rein, stecken unsere Stecker da rein gerne. Aber wenn dann nur die halbe Technik da ist und man muss sich das sowieso irgendwie mühsam zurechtfrickeln und dann auch noch kein Techniker da ist, der die Anlage bedienen kann, dann ist es einfach wirklich nervenbelastend. Nun bin ich ja ein Entertainment hier, ich habe das hingekriegt. Der Witz war dann, da konnte der gute Ralf, wo ich dann gestern aufgetreten bin, ja nun auch nicht unbedingt was dafür. Ich hatte dann gestern eine Privatveranstaltung über den Dächern von Köln. Etwas, was ich im Leben nicht machen würde, das habe ich nur gemacht für meinen lieben Freund und Anwalt Ralf, der mir ganz oft schon aus der Patsche geholfen hat. Der hat nämlich in sein Privathaus mehr als 100 Leute eingeladen, alle schwul, zu 60-70%, alle mit nacktem Oberkörper, einer schöner als der andere. Ich habe noch nie so viele so schöne Augenbrauen gesehen. Und das ist nicht unbedingt die Art von Publikum, wo ich dann sage, ja, da trete ich aber gerne auf. Ich bin ja mit meinem regenbogenfarbenen Anzug dahin gefahren und musste erst durch die Meute laufen. Ich habe ja einen Anzug in Regenbogen. Ich sage dann immer, ich habe den in Schwarz-Rot-Gold bestellt, aber die haben den falsch geliefert. Und ja, also das Publikum war tatsächlich sehr toll, aber auch da hatten wir wieder nur Wir hatten nur einen Lautsprecher, mit dem ich dann sprechen konnte. Und dann habe ich gesagt, aber ich soll doch hier auch ein Lied singen. Dafür ist aber nichts da. Dann musste ich da wieder durch diese Meute und dann haben die da einen Lautsprecher abgebaut. Das heißt, ich hatte einen Lautsprecher, da kam nur die Musik raus und einen Lautsprecher, da habe ich dann gesprochen. Letztendlich war das dann ein toller Abend. Aber wir sind jetzt soweit, auch aufgrund von, ja, wie sagt man, organisatorischen Sachen, Gelder, die nicht einkommen, die nicht überwiesen werden, weil jemand in der Buchhaltung nicht da ist oder E-Mail-Programme kaputt sind. Da ist wirklich echt alles dabei. Warten wir auf Außenstände von mehreren tausend Euro. Wir rasen also jetzt von A nach B, laukrapseln über allen Vieren über die Bühne. Und von der anderen Seite wird es halt eben auch nicht ernst genommen, was Kunst eigentlich bedeutet und was wir da tun. Und das geht uns jetzt langsam wirklich auf den Sack. Was willst du dann da machen? Du stehst halt immer vor diesem Konflikt, gehe ich jetzt oder ziehe ich es dann doch durch? Und man zieht es halt mit Künstlerherz durch.
Soll ich dir sagen, was das Dramatische ist? Das ist im Künstlerbereich und du spürst es ja sozusagen selber, deswegen trifft es sich natürlich auch völlig direkt und du musst auch irgendwann drüber nachdenken, wie lange kann ich das oder wie weit kann das gehen, wie lange kann ich das ertragen, weil das Learning, und das ist das eigentlich Dramatische, das betrifft übrigens nicht die Künstler nur, das betrifft im Moment gerade ganz Deutschland und vielleicht auch einen großen Teil der Welt, die Spirale nach unten geht im Prinzip wie folgt. Krise, keine Kohle, schlechterer Service, noch weniger Kohle, noch schlechterer Service, noch weniger Kohle, noch weniger Service und so weiter. Die Qualität von allem nimmt ab. Und das Schlimme ist das, es gibt da eine Mechanik und die ist wahrscheinlich in der Kunst die gleiche wie in der Wirtschaft, in der Industrie, überall. Solange es gut geht, ist das Learning für alle Beteiligten, es geht ja. Also im Entertainment ist es so, dann sagt man sich, ja, dann machen wir halt keine neue Show, sondern machen einfach die gleiche Show nochmal. Solange da Menschen drin sind, die das gut finden und von 500 Leuten 5 sagen, ey, die lief doch gestern schon und vorgestern auch schon und vor einem Jahr auch schon und vor 2 Jahren auch schon, ist das den Beteiligten egal. Es geht immer ganz lange gut. Was aber, das betrifft auch zum Beispiel Restaurants, ne, die jetzt weniger Personal haben und wo der Service einfach schlechter wird und wo das Essen einfach schlechter wird und gleichzeitig auch noch teurer. Solange die Menschen sind nicht so, also gerade der Deutsche, der beklagt sich ja nicht öffentlich, der will ja nicht im Mittelpunkt stehen und so weiter und so fort und ist auch unsicher, aber der geht nach Hause und der spricht mit seinen Freunden und der sagt, weißt du, Essen gehen ist auch nicht mehr das, was mal war. Kunst ist auch nicht mehr das, was mal war. Da steht dieser Comedian auf der Bühne, den habe ich 3-mal schon gesehen, das war immer toll, aber heute habe ich gar nichts verstanden. Das sagt der nicht dir ins Gesicht, da gibt er vielleicht auch dir nicht die Schuld, vielleicht auch dem Theater nicht, weil die meisten Leute machen das nicht, gerade die Deutschen nicht. Und es ist aber zum Schaden der gesamten Industrie, es ist zum Schaden des gesamten Volkes, der gesamten Wirtschaft. Und das, was jetzt gerade passiert ist, klar ist es so, dass es die Alternative ist, dann eben auch absagen und nichts machen, dann Restaurant dicht machen und sonst was, haben ja einige Gastronomen auch tatsächlich gemacht. Aber das Problem ist, dass du musst diesen Werteverfall, also nicht nur in der Kultur, sondern eben auch in dem, was du für dein Geld bekommst, den muss man stoppen. Man muss diesen Werteverfall stoppen. Und ich erwarte zum Beispiel, wenn du das jetzt gerade sagst mit den Technikern, ne? Es gibt Frickler, es gibt junge Leute, die sich in Sachen reingefrickelt haben, technisch. Es gibt junge Leute, die können besser Videos schneiden, als wir beide zusammen je gekonnt haben, ja, aber die sind vielleicht erst 14 oder 15 oder 20 und so. Und eigentlich ist so eine Krise immer die Chance für Leute, Quereinsteiger, für Menschen, die wirklich Bock haben, die wirklich Gas geben, sich aufreiben. Und die brauchen aber wieder Menschen, die ihnen vertrauen und die ihnen die Bühne geben. Ich habe in meinem Berufsleben immer gesehen, dass so jungen Menschen, die vielleicht anders sind und auch Schwierigkeiten haben, dass die eine Chance bekommen. Ihr alleinerziehende Frauen zum Beispiel, ne, ich bin derjenige, der in NRW mal einen Preis bekommen hat, weil er die meisten alleinerziehenden Frauen eingestellt hat. Das habe ich deswegen gemacht, weil ich glaube, dass die besser organisiert sind, besser organisiert sein müssen und dass die Chance nutzen, die sie bekommen. Und das ist jetzt auch so. Normalerweise erwarte ich, dass dann irgendjemand da ist in einem Theater, der vielleicht gar nicht vorher den Job gemacht hat, der das nicht unbedingt auf seiner Agenda hat und so, aber der sagt, ich mache das jetzt. Ich mache das. Ich mache es fürs Publikum, ich mache es für meinen Chef, ich mache es für den Künstler und so. Und diese Mentalität ist leider ganz, ganz schmal gesät. Und selbst die verantwortlich sind, stellen sich ja inzwischen hin und sagen, wir können mal nichts machen. Ganz ehrlich, ja. Wenn ich da gewesen wäre und es ist eine Box da, und kein Gerät, um die Musik abzuspielen zum Beispiel, dann hätte ich an der Sekunde, wo ich das erfahren habe, dass das so ist, wäre ich losgelaufen. Ich wäre ins nächste Hotel gerannt und probiert, mir was zu leihen. Ich hätte Firmen angerufen. Sonst was hätte ich im Betrieb, einfach um den Abend zu retten, weil ich rette ja nicht deinen Arsch, sondern ich rette den Arsch von allen Leuten, die da sind. Also ich bin hundertfacher Abendretter sozusagen. Und das ist für mich genug Motivation, sowas zu tun. Aber diese Mentalität gibt's nicht mehr.
Also gestern war es auf dieser Privatparty, war es dann schon so, da war dann ein DJ und der hat das zumindest dann so zusammengefrickelt, wie wir es dann hatten. Zwischendurch kam übrigens noch ein Kurde, der kam, wo Ralf dann sagte, du, der war auf Gästeliste plus eins, ich weiß nicht, wie der hier reingekommen ist. Der kam auf die Bühne und sagte, Rassiste, du Rassiste. Ich bin ja dann auch so eine Figur, okay, wäre ich ja eine lustige Figur. Ich stehe da ganz lustig und bei dem habe ich aber richtige Agros gespürt und dachte, ja, könnte man gerne drüber reden, was du jetzt denkst, nach der Show völlig entspannt, aber doch nicht, wo ich im Prinzip, ich, also der Verfasser von K-Ray, gar nicht da bin. Der K-Ray ist gerade, also Kai ist gerade weg, hier steht K-Ray auf der Bühne. Ja. Aber du kannst daher mit Kai gerne reden, wie der das meint. Ja, aber den Tag davor war es tatsächlich wirklich so, wie du sagst, dass so, ja, kann man nichts machen. Und ich habe oben in der Garderobe gesessen und ich habe fast geheult. Und dann kam jemand und sagt, ja, möchtest du denn jetzt was essen? Sag ich, nee, ich möchte eigentlich jetzt irgendwie heulen, weil ich bin wirklich wütend. Ja, aber dann musst du jetzt was essen, dann geht das auch weg. Wo ich dann so denke, ja, ihr macht euch das alle echt ganz schön leicht.
Dann isst doch was und dann ist weg. Das ist eben nicht so. Sondern davon, das ist ja, wenn man jetzt ein bisschen Künstler versteht und ein bisschen Erfahrung damit hat, dann weiß man ja, dass es eben genau nicht so ist und dass man ja von, der Künstler lebt ja von Emotionen und von dem, was da auch zurückkommt vom Publikum. Wenn du keine Chance bekommst, dass du das wieder rein, also was, wenn deine Batterie wieder aufsaugen kann, was sie gerade raushaut, dann ist das ein sehr unschöner Zustand und das ist mit Essen nicht gemacht. Das ist ja wie, dass man, also ich zum Beispiel, ich hatte das neulich hier auf dem Flughafen, ne? Dann ist der Flieger weg und dann sagen sie zu dir, ja, kriegen Sie Kompensation. Ich sage, mein Freund, wenn ich heute Abend nicht da bin, werde ich ein Konzert verpassen. Es gibt keine Kompensation. Und da brauchst du mir kein Hotelzimmer anbieten in Hamburg. Ich wohne in Hamburg. Das ist keine Kompensation.
Genau.
Gib dir deine Kompensation in den Hintern. So, da ist die Mentalität, ist beim, also das Mitfühlen und diese Empathie ist da flöten.
Also ich kann mich ja immer verlassen auf meine Arbeit auf der Bühne. Das heißt, was mich ja nach wie vor eigentlich jeden Abend umtreibt, da kamen die Leute total begeistert nach, und zwar mehr als begeistert. Und zwar wieder diese, ja, wir haben da echt lange drauf gewartet, dass einer das mal sagt, dieses ganze Gedöns und dieses, in was für einer Welt, also dieses, was ich ja so anprangere. Dieses Identitätsgedöns und Gendersprech, ja. Und was weiß ich, wo du wieder gemerkt hast, die waren jetzt total, denen war das eigentlich total egal, ob meine Lieder schön klangen. Für die war der große Obertitel, wir konnten endlich mal wieder so lachen, wie wir das wollten. Das war auch mal schön, wieder die alten Worte mal wieder zu hören, die ja so behaftet sind alle. Und ja, und das ist etwas, was mir zwar furchtbar viel Kraft gibt, aber irgendwie denke ich, wir stehen doch alle auf derselben Seite, aber warum ziehen wir denn nicht daran? Auch der Veranstalter, der dann sagt, die Veranstalter sind, glaube ich, dann oft auch so, die wollen sich den Luxus leisten, mich dann spielen zu lassen, aber die ziehen nicht mit.
Und zwar deswegen nicht, weil das schlechte Gewissen ja weg ist. Zumindest seit 2 Jahren gibt es ja für alles, was passiert in der Welt, eine Ausrede. Und jetzt gerade ist eine neue dazugekommen. Seit 2 Jahren ist es immer, ja, es ist Corona. Ja, da können wir doch froh sein, dass wir überhaupt was haben. Ich habe neulich eine Werbung gesehen, da habe ich gedacht, jetzt trete ich gleich den Fernseher ein. Da und zwar irgendeine Kaugummi-Werbung. Also,
ich weiß, welche Werbung die meinst. Wir können wieder, ne?
Ja, wir können uns wieder treffen und das feiern die Vollpfosten und nehmen Kaugummis mit, um sich dann auf der Wiese multikulturell zu küssen. Ich habe gedacht, ich kriege einen Kotzkrampf, als ich das gesehen habe. Wie kann man sowas machen? Mit welcher Also ich finde gar keine Worte dafür, die man überhaupt sagen darf, dass man sowas machen kann. Aber das ist genau die Mentalität. Es ist ja Corona. Da sind wir doch mit kleinen Sachen zufrieden. Nein. Nein, sind wir nicht. Und ich verstehe total, dass ein Restaurant sagt, pass auf, wir haben Schwierigkeiten mit Personal, es dauert ein bisschen länger. Okay, dauert es ein bisschen länger, aber ich verlange die gleiche und gute Qualität. Und wenn es die gute Qualität nicht gibt, dann verlange ich, dass du mir entgegenkommst. Und wenn du mir sagst, pass auf, es gab heute nur dieses Gemüse und nicht jenes Gemüse und dieses Gemüse war aber leider sehr teuer, aber wir wollten es trotzdem haben. Deswegen, du hast die Wahl, du zahlst halt ein bisschen mehr, weil, dann verstehe ich das auch. Aber unkommentiert, einfach überall Preise erhöhen, draufhauen, hier wie die Benzinpreisgeschichte und so, wo du kein Mensch kann das nachvollziehen, keiner. Angeblich gibt es Reduktionen, die merkst du aber nicht, dann geht's hoch, dann geht's runter, wo ist die Kohle geblieben? Das ist alles, es gibt wir sind gefangen sozusagen in einer ewig währenden Ausredenschleife. Jetzt plötzlich ist Russland schuld, dass wir uns nicht mehr lange duschen sollen. Die haben alle Lack gesoffen oder die schnüffeln irgendwie ganz billigen Klebstoff. Ich weiß es nicht. Irgendwas stimmt in der Welt da draußen nicht. So, soll ich kurz erzählen von einer vorbildlichen Veranstaltung?
Ja, mach mal.
Ich war geladen zu einer Veranstaltung in Hamburg, die heißt Mission Female. Mission Female ist von Oprah Winfrey, eine gegründete Bewegung in Amerika, wo es im Prinzip darum geht, Frauen die gleichen Rechte, also gleichen Rechte zu sichern.
Ja.
Nur, im Gegensatz zu dieser ganzen völlig inhaltsleeren und inhaltslosen Gleichberechtigungsgeschlechter, bla bla Diskussion, ja.
Ja, warte mal, mit welchem Gefühl bist du denn da hingegangen?
Ja, ich bin da hingegangen mit dem
Gefühl. Mit welchem Gefühl?
Ja, ich habe, als Frau. ich bin da hingegangen, deswegen, weil ich denke, ich gehöre dahin. Weil ich, der mich aufgewachsen bin und mein Leben lang in Führungspositionen immer mehr Frauen gehabt habe um mich rum als Männer, immer. Ich habe jetzt bei Ida zuletzt, hatte ich überhaupt nur Frauen und dann Männer oder homosexuelle Männer. Ich hatte gar keinen einzigen Heteromann um mich rum in meiner direkten Linie, weil ich mit denen besser arbeiten kann. Mein persönliches Thema. Aber was ich toll finde an Mission Female ist, da geht es nicht um Quote, da geht es um Leistung. Und wenn du guckst, was da für Frauen waren und was sie da und wie top das organisiert war, ein Top-Event, top organisiert, in einer Top-Location, mit super leckerem Essen, mit genau einem richtigen Timing aus der Entertainer-Sicht sozusagen, ne? Da waren ganz viele Panels, da waren interessante Leute mit interessanten Statements, die Panels waren kurz, knapp, auf den Punkt, hintereinander weg, da waren Leute, also ich sag mal so, Chefin von Audi zum Beispiel, die den neuen Elektro-Audi gemacht hat, dann Leute von Hapag-Lloyd, von Porsche, von ganz vielen, also Ronald Berger, Unternehmensberatungsgesellschaften, Mozzi Mabuse zum Beispiel war da, also richtig erfolgreiche Frauen, die richtig was erzählen können, die Vorbilder sind und Vorbilder sein können für andere Frauen, dass es sich lohnt, in Deutschland Karriere zu machen. Und das ist so gut gewesen. Und ich habe da gesessen, habe mir nur gedacht, lieber Gott im Himmel, vielen Dank, dass ich dabei sein darf als Mann. Ja, waren wenige Männer da. Und vielen Dank, dass keiner hat mich negativ angesprochen wegen meiner Kleidung. Im Gegenteil, ich habe ganz viele Komplimente für mein tolles Sakko bekommen. Und die Frauen waren auch alle toll angezogen. Und es war so schön. Und es hat so viel Spaß gemacht. Und es war so inhaltlich. So, es war top handwerklich organisiert und inhaltlich richtig schwer. Und ich bin da rausgegangen. Ich war richtig 100% beseelt und ich freue mich, dass ich die Chefin von dem Laden am nächsten Donnerstag oder Freitag nochmal treffe, weil ich kann mir gut vorstellen, ich möchte da was beitragen, weil das so toll ist und weil es um Leistung geht und nicht um dieses ganze hohle Gewäsch, sondern es geht wirklich darum zu sagen, wir Frauen kriegen das auf die Reihe, das auf die Reihe, das auf die Reihe. Manche Sachen funktionieren noch nicht so gut. Wir müssen sehen, dass man Kinder kriegen und Familie und das auch kombinieren kann sozusagen. Es gibt die und die Themen, aber es gibt auch Themen, wo wir führend sind und wir wollen keine Quote. Wir wollen nicht quotenmäßig hingesetzt werden. Wir wollen durch Leistung gerecht beurteilt in die richtige Position kommen. Und das war, ich schwör's dir, es war für mich in den letzten Jahren eine der besten Veranstaltungen, wo ich jemals war. Tolle Leute, das war wirklich Bombe.
Klingt
und was habe ich bekommen? Guck mal hier, von Audi, einer der Sponsoren, habe ich einen Fächer bekommen.
Kannst du den aufwerfen?
Nee, der ist, glaube ich, ist handwerklich nicht so gut. Also die Idee zählt. Ich habe einen richtig geilen Kugelschreiber bekommen.
War der rosa? War der rosa?
Der war rosa, selbstverständlich war der rosa, genau. Von Brendel Eyewear, einer der Sponsoren. Und wenn du dann guckst, die Sponsoren, die sie hatten, ne? Roland Berger, Shiseido, dann Douglas, Warner Brothers, Brendel Eyewear, Interhype, KPMG, Telekom, Audi und so weiter, Moja und so weiter. Das ist auch richtig, also namenhafte Sponsoren.
Ja, ja, aber ein rosa Kugelschreiber finde ich jetzt auch schon wieder. Die waren nicht so woke.
Nein, die machen den, deswegen möchte ich mich gerne auch mit der Chefin treffen, die machen, ich glaube, die machen den Fehler, dass sie diese ganze Woke-Bewegung mitnehmen wollen und dass sie natürlich immer wieder auch reden von Woke und dieser Gleichgeschlechtlichkeit und sowas alles, aber das ist eigentlich gar nicht das Thema. Wenn du siehst, welche Menschen da waren, dann sind das alles, für mich sind das alles Vorbilder für andere Frauen, dass es sich lohnt, in Deutschland Leistung zu bringen. Also eindeutig, also wenn du siehst, was das für Karrieren da sind, was da für Menschen dabei waren, was die arbeiten, was die hinter sich haben. Natürlich, übrigens war auch jemand von Gucci dabei, nämlich die Maria von Scheel-Plessen. Die ist die Direktorin für das Internetgeschäft. Und die war auch top angezogen, hatte eine super Tasche dabei. Es war so schön. Es war wirklich ein gewonnener Tag. Und dann eben auch noch eine Veranstaltung also handwerklich top. Wirklich, also es gibt nichts auszusetzen.
Es gibt ja von dieser sehr umstrittenen Autorin, Bloggerin und ehemalig, die ist, glaube ich, in der CDU gewesen und war auch im Widerstand der DDR, Vera Lengsfeld heißt die, glaube ich.
Ja.
Die hat doch diesen Satz gesagt, die Frauenquote ist das Eingeständnis der Frauen, es ohne Quote nicht zu schaffen und ein Schlag ins Gesicht derer, die es geschafft haben.
Absolut, genauso ist es. Sehe ich ganz genauso. Und es ist völlig wie gesagt, also bei ProSieben, da war das so, dass ich lieber oder dass ich auch die größten, also die erfolgreichsten Sachen waren immer irgendwie was mit Frauen, die dicht an mir gearbeitet haben. Und bei Endemol hatte ich in Führungspositionen haufenweise Frauen und vor allen Dingen in ganz, ganz vielen Bereichen im Laden, wo Führung gefragt ist, eben alleinerziehende Mütter. Weil wenn jemand Führung kann, dann alleinerziehende Mütter. Und jetzt hier bei Ida auch, ich hatte eigentlich nur Frauen und dann eben auch homosexuelle Männer, die irgendwo für mich eben nicht Frauen sind, sondern in between irgendwie. Aber es ist für mich in meinem Bereich, in meinem Beruf und für meine Art zu arbeiten, nämlich größte Freiräume zu lassen und auch darauf vertrauen zu dürfen, dass da Menschen vernünftige Arbeit machen, ohne sich aufzureiben in irgendwelchen Grabenkämpfen. Da sind Frauen einfach besser, in meinen Augen, für mich. Das muss auch, kann jeder für sich entscheiden. Aber für mich war das da, es war wirklich richtig, es war eine total zeitgemäße Top-Veranstaltung. Und es waren 120 Leute oder so waren da. Und ich habe gedacht, normalerweise müsste man müsste man allen Frauen einfach einen Film über eine Stunde zuschicken, wo alles das, was da Kluges gesagt worden ist und gemacht worden ist, wo das zusammengefasst wird. Das wirklich, es ist eine Mutmacherveranstaltung, eben auch professionell, eben alles das, was du auch erzählt hast, ne? Dieses, wir machen keine Kompromisse, wir geben das Geld aus und wir haben eine Top-Technik da. Wir haben auch zum Beispiel eine Band, also haben sie so zwei, die gesungen haben, da Musik vom Band, aber egal, die haben gesungen, die haben toll gesungen. Das war auch zwischendurch, die Pausen waren gefüllt, das war wirklich einfach toll.
Und das hat in Hamburg stattgefunden?
Das hat in Hamburg stattgefunden und keinen Tag später tauchte dieser FDP-Vogel Buschmann auf mit der anderen Alten da, diese Familienministerin, und erzählte, dass wir ab nächstes Jahr einmal im Jahr unseren Namen und das Geschlecht ändern dürfen. Und dann gibt es ja Leute, die sagen, in der Schweiz ist das ganz normal. Ja, in der Schweiz gibt es auch Volksabstimmung zum Beispiel. Und in der Schweiz wird auch das Volk sozusagen, wird auf das Volk gehört. Aber ich habe dann gedacht, also auf der einen Seite lassen sich da zwei Vollpfosten feiern für nichts, was Perspektive hat. Und auf der anderen Seite sind da richtig tolle Menschen mit tollen Lebensgeschichten, mit großartiger Leistung. Und das wissen so wenige und das haben so wenige mitbekommen. Insofern werde ich alles tun, um diesen Event und diese Bewegung Mission Female zu unterstützen. Und das ist wirklich für mich so eine Sache, wo in meinem Leben viele Fäden plötzlich an so einem Event zusammengegangen sind. Das war total irre.
In der Schweiz aber, wo du das sagst, gibt es auch einen Mann, der jetzt bewusst sich umbenannt hat zur Frau, nur um 2 Jahre eher in Rente zu gehen. Das habe ich heute gehört. Das geht nämlich da. Frauen gehen in der Schweiz 2 Jahre eher in Rente. Und das hat dann jetzt jemand ausgenutzt und hat sich dann zur Frau gemacht. Und das hat auch funktioniert.
Also ich melde mich nächstes Jahr. Ich bin im Januar schon, habe schon beim Ortsamt einen Termin gemacht. Ich melde mich an. Bertha ist mein neuer Name. Und ich bitte auch dich darauf zu achten, mich dann entsprechend anzusprechen. Ich werde dann mitmachen als Gewichtheberin in der untersten Gewichtsklasse. Das ist zwar nicht korrekt, weil ich ja mehr wiege, aber ich möchte nicht als Frau hier Bodyshaming-Opfer werden. Und ich möchte einfach so gesehen werden wie eine dünne kleine Prinzessin. Und ich werde mir ein Tütü anziehen und werde dann bei den Gewichtshebern der leichtesten Klasse als dicker Mann, leicht dicklicher Mann antreten und werde... Und das sage ich dir jetzt schon, jeden fucking Wettbewerb werde ich gewinnen. Ich werde den Finger zeigen und ich werde alles tun, um alles das zu gewinnen.
So. Ich kann das toppen.
Ja, was machst du?
Weißt du, was ich vorhab? Ich habe mir vorgenommen, mit meinem dicken Motorrad an einem Fahrradrennen teilzunehmen, an der Tour de France. Ich fühle mich als Fahrradfahrer. Ja. Und ich werde die gewinnen.
Das glaube ich auch. Das finde ich toll. Aber du fühlst dich als Fahrradfahrer auf einem Moped. Was für ein Moped? Was für eine Art von Moped?
Das war eine ganz schwere Kawasaki oder so.
Eine Kawasaki, ein japanisches Motorrad. Ja. Bist du sicher, dass das korrekt ist? Das gibt es nicht auch was Deutsches oder was Französisches? Vielleicht ein Peugeot oder so?
Weißt du, was Deutsches gibt es ja nicht. Ne? Gibt es was Deutsches?
BMW.
BMW. Gerne, ja, dicke, schwere BMW nehme ich dann.
Ich habe mal Stefan Raab von BMW zum Geburtstag eine BMW geschenkt, weil der so gerne Motorrad gefahren ist. Und hat ein ganz tolles Trekking-Motorrad bekommen. Das wäre, denke ich, ideal. Und ich sag dir eins, dieses BMW-Motorrad, ne, wenn du da ganz zart reinhörst, es fühlt sich als leichtes Mountainbike.
Darum. Die Tour de France ist meins. Wir werden berühmte Sportler, wir beiden. Du wirst Gewichtheberin und ich Radrennprofiin.
Man muss doch mal gucken, ein Jahr, wie es läuft, aber ansonsten kann man ja noch was Neues machen. Das ist ja gar kein Problem. Es ist ja auch das Tolle, übrigens, dass auch was Kredite betrifft und so. Ich habe einen Bekannten, der in dem Bereich Bank unterwegs ist. Sie haben noch kein so richtiges Rezept gefunden, was eigentlich passiert, wenn man sich umbenennt mit der Kreditwürdigkeit. Weil das muss ja da alles gekoppelt werden ineinander. Diese technische Kopplung, die ist noch nicht so richtig perfekt. Das heißt, es kann dann ganz schnell passieren, dass Menschen mit anderen Namen auch andere Kreditwürdigkeiten bekommen und so. Und das ist natürlich auch ein Riesenvorteil für die Zukunft, wenn sie bei uns so ein Social Credit System einführen, dass man dann einfach, wenn man es verkackt hat, weißt du, bin auf Kreuzfahrt gegangen, bin 16 Mal geflogen und habe Greta eine geklatscht, dann bin ich ja minus 7.000, was meine Social Credit Points angeht. Und dann nenne ich mich einfach um und dann fange ich wieder bei Null an.
Dann bist du in Zukunft, wie war der Name noch? Hast du noch?
Bertha.
Ich bin Bertha. Bist du Bertha, ja.
Ich will nicht meine Initiale nicht wegmachen, deswegen bin ich Bertha. Bertha Brandt. Ich denke, das kann man machen. Bertha Jörg Brandt, oder?
Oder Biggie. Bertha Jörg Brandt, das ist wunderschön.
Biggie Brandt?
Biggie ist auch schön. Biggie Jörg Brandt, nee, aber Bertha Jörg Brandt, ja.
Ich finde Bertha so ein bisschen, also in Anlehnung an Wir wollen alte Werte wieder haben, habe ich gedacht, die dicke Bertha, das ist ja auch so eine ganz große Kanone gewesen, bei den Nazis, glaube ich, oder so, scheiße.
Oh, ja, wenn
das rauskommt, bin ich am Arsch. Biggie, ich muss Biggie sagen.
Dann nimmst du Biggie und dann kannst du ja, du hast ja dann, das Abo läuft ja aus nach einem Jahr, bist du dann ja wieder Boris vielleicht.
Ja.
Um dann das Jahr drauf wieder durchzustarten als vielleicht dann Bertha.
Das Tollste wird werden, du kennst ja diese Formate, diese Fernsehformate, ne, wo nicht ausländisch sprechende Deutsche mit niedrigem IQ in Länder auswandern, wo sie keine Kultur und keine Sprache verstehen, völlig unvorbereitet und sich dabei filmen lassen, wie sie scheitern. Und jetzt pass auf, ich bin mir ganz sicher, 100% sicher, es wird Fernsehformate dieser Art geben, wo man nämlich dann als Biggie auftaucht, völlig unvorbereitet, natürlich keine Ahnung von dem, auf was man sich einlässt, und dann gnadenlos scheitert. Also ich zum Beispiel, wenn ich dann reingehe, ich sag mal auf die Frauentoilette, zack, Ärger, sobald du den Dödel rausholst, gibt's Ärger, klar. Das wird Vox alles filmen oder RTL 2, irgendjemand wird das filmen und dann wird man mich dazu hören, ich werde da sitzen und sagen, ich will das ganz furchtbar, ich gehe in die Frauentoilette, ich bin noch die dicke Bertha, ich gehe in die Frauentoilette und nur weil ich einen Penis habe, ja, nur werde ich hier rausgespissen und diese Frauen haben ja eine geklatscht. Und das wird großartig werden, das wird das Volk lieben. Und dann werde ich ja ganz viele Sachen, ich meine, ich bin in Sachen Kleidung zum Beispiel und Handtaschen, bin ich schon ganz weit vorne, da wird es nicht auffallen, dass ich keine Frau bin. Aber ich sage mal, Menstruationsthemen zum Beispiel, Scheidentrockenheit und so, da bin ich ganz schwach, da kenne ich mich überhaupt nicht mit aus. Scheidentrockenheit zum Beispiel ist ein Thema, ich weiß gar nicht, also wenn es darum geht, dann stehe ich da scheidenlos dumm da.
Ja, ja, ja.
Es wird Fernsehformate geben.
Also du meinst, es kann vom Trasher, es kann noch trashiger. Es geht tatsächlich wirklich jetzt dann ganz unter die Gürtellinie. Wenn man sich überlegt, was da auf uns zukommt. Weil ich habe ja vorhin gefragt wegen Hamburg, ob das in Hamburg stattgefunden hat, diese Location, von der du vorhin sprachst. Weil in Hamburg müssen wir demnächst Strom sparen oder Gas sparen, nicht Strom sparen. Da komme ich nämlich zu diesem wunderbaren Gedanken, den ich neulich hatte. Ich kaufe mir jetzt einen Durchlauferhitzer, damit ich so lange duschen kann, wie ich will. Also Gas wird ja dann knapp werden. Und mit dem Durchlauferhitzer kannst du doch dann länger duschen.
Mal kurz eine Frage, nur ganz am Rande. Wenn man jetzt das warme Wasser abstellen will in Hamburg, ne? Wie wollen Sie eigentlich kontrollieren, dass meine Gasheizung mir weniger Warmwasser gibt, als sie es macht?
Ich glaube, die fragen die Nachbarn.
Also ganz ehrlich, wenn ich in die Dusche gehe, und ich dusche tatsächlich kurz, schon immer, bei mir geht das sehr schnell, ich brauche 17 Minuten vom Aufstehen bis zum Auto. Morgens. 17 Minuten. Und da schaffe ich alles. Mit allem drum und dran. Picobello. Und ich rieche auch noch gut. Ja. Da wiederum kann ich im Frauenbereich als dicke Bertha ordentlich mitreden. Nein, das kriege ich alles gut hin. Aber ich frage mich wirklich, wie wollen Sie es kontrollieren? Und wenn Sie dann das Gas abstellen, und wir haben kein Gas mehr, und das ist ja das Irre, jetzt im Moment gerade die Kaminbauer, besonders in Hamburg und Norddeutschland, ne, die Kaminbauer haben keine Termine mehr frei, weil sie jetzt alle die Termine bauen. Das Absurde ist, vor 2 Jahren sind die meisten Kaminbauer pleite gegangen, weil ja die Grünen verbieten wollen, dass man zu Hause einen Kamin betreibt.
Es ist wirklich alles Wahnsinn. Was ich vorhin gesagt habe, die Nachbarn kommen und kontrollieren, das ist mir deshalb gekommen, weil ich neulich gesehen habe, Hirschhausen war beim Maischberger und hat gesagt, wir müssten durchaus kreativer werden, wenn es darum geht, Gas zu sparen. Und da hat er dann ins Spiel gebracht, man könnte doch auch in einer Straße Rechnungen von allen an alle schicken, damit man sehen kann, ach guck mal, der Nachbar verbraucht wesentlich weniger Gas als ich, damit man einen Richtwert hat, wo man dann sieht, ja, so geht's ja auch. Worauf dann irgendjemand war da und hat gesagt, na, das geht aber schon sehr in Ökodiktatur, das will ich aber nicht. Worauf Hirschhausen gesagt hat, nein, das will ich auch nicht. Ja, aber er hat's ja dann gesagt. Also wir sollen uns schon gegenseitig kontrollieren. Das heißt, da ist es dann nicht mehr lange, dass du, bevor du duschen gehst, bevor die dicke Bertha dann und duschen geht, dass die dann sagen muss, Bertha duscht mal eben, mach mal die Uhr an, ne? Sonst kommt der Nachbar und erwischt dich da nackt unter der
Das finde ich jetzt eine spannende Idee, wenn wir vielleicht das so machen könnten, dass wir alle noch viel mehr von unseren Nachbarn wissen. Also zum Beispiel die Vögelquote. Ist es nicht hilfreich, wenn man in einer Straße allen mitteilt, wann, wer, wie oft vögelt, auch als Motivation für die, die wenig vögeln, dass sie mehr vögeln? Ja, was ja auch natürlich Spannung führen würde, unter Umständen, ist das eine Möglichkeit, dass man vielleicht solche Sachen auch teilt. Und ich finde zum Beispiel auch, also ich finde absolut, dass meine Spotify neue Musikvorschlagsliste absolut hier in der Straße einmal verteilt werden sollte, damit die Leute auch mal dahinter kommen, dass es richtig gute Bands gibt. Zum Beispiel War on Drugs. Der Kollege Steinhöfel war im Stadtpark, ich war sehr neidisch, und hat War on Drugs gesehen. Wir haben die gerade bei den Rolling Stones in London gesehen. Eine tolle Band, ist ein bisschen eine Mischung zwischen Bob Dylan, wenn er Rhythmus hat und unkompliziert ist, und Genesis von früher. Tolle Band. Genauso wie Vista Kicks. So, das kennt ja keiner in der Straße. Und wenn man das mit der Vögelquote und der Gasverbrauchsquote kombiniert, dann hat das einen Unterhaltungswert und ist gleichzeitig total sinnvoll in so einer Kultur- und Ökodiktatur. Finde ich toll.
Ja, also gerade was die Vögelquote betrifft, muss ich ja auch sagen, die wäre ja auch gegen Hass. Weil wie oft sagt man, nur weil sich jemand aufregt oder so, da sagt man ja ganz oft, du bist wohl untervögelt. Und das kannst du dann, also ohne da, du hast ja dann Zahlen. Das nimmt ja dem Ganzen auch was. Und das hebt unsere Gemeinschaftsstandards. Weil das ist ja immer der Satz, die Gemeinschaftsstandards, oh meine Zähne, die Gemeinschaftsstandards werden ja jetzt immer rausgeholt, wenn du irgendwas machst, was du nicht darfst. So wie ich zum Beispiel bei Nightwash rausgeflogen bin, weil das nicht, was ich da gemacht habe, den Gemeinschaftsstandards entspricht. Und ich frage mich, wer diese Standards festlegt. Ich gehöre zu dieser Gemeinschaft nicht dazu.
Mich frage sie schon proaktiv gar nicht. Also ich glaube, in der Sekunde, wo der Befrager hier vor der Tür stehen sollte, sagt er schon, nee, zum Brand gehe ich nicht. Weil der sagt wahrscheinlich irgendeinen Scheiß, der die Quote durcheinander bringt, die wir erreichen wollen. Deswegen werde ich da gar nicht gefragt. Ich habe übrigens eine großartige Geschichte. Wir haben doch gerade diese, auch so eine Pharmaindustrie-Diktatur. Ne? Da ist ja ganz viel. Ist so, dass im Moment, also alle reden über Impfen noch, mehr Impfen, neues Impfen, Medizin, Gürtelrose Medizin. Wenn du guckst, was an Werbespots ist, ganz viel geht's um, und diese Pharmaindustrie, die, also ganz Amerika ist ja auf Opiaten unterwegs und so, ne? Und da gibt es, ich weiß nicht, ob du es kennst, Goliath? Das ist eine Amazon-Serie mit, Bobby Bob Thornton. Und, das geht im Wesentlichen darum, dass er ein Anwalt ist und dass er sehr dubiose Fälle, ein schräger Anwalt, der dubiose Fälle löst. Super gemacht, super gefilmt. Bobby Bob Thornton ist ein Mörderschauspieler, also wirklich da in dieser Rolle wie dahingesetzt. Und in der 4. Staffel, die jetzt irgendwann im Herbst rausgekommen ist, letzten Herbst, geht es um die Pharma, also geht es gegen die Pharmaindustrie. Und dann haben wir gestern, wir sind jetzt bei Folge 4 oder 5 oder so, von 8 sind es, glaube ich, immer. Und dann fängt diese Folge an mit einem Kinderprogramm, wo es zum Thema Medizin ist. Ich habe das bei mir auf der Seite gepostet, musst du dir unbedingt angucken. Das ist Sozialkritik, Pharmakritik versteckt in einer so unfassbar tollen, kreativen Art. Wenn du das hörst, dann fällt dir alles aus dem Gesicht, was da passiert. Und dann habe ich das gepostet und habe auch gepostet, dass ich das total toll finde. Und jetzt kommt's. Da hat doch der Billy Bob Thornton das geliked mit einem Herz. Am nächsten Tag, ja. Und da habe ich gedacht, der ist mein Freund.
Das ist ja toll.
Oder? Musst du dir unbedingt angucken. Ist wirklich eine wirklich tolle Serie. Man muss sich da so ein bisschen, reingeben, aber die Figuren sind Mörderfiguren, also von Staffel 1 an, Mörderfiguren, Fälle, die zweite Staffel ist zum Beispiel über das Thema Wasserdiebstahl. Die Mandelindustrie verbraucht unfassbare Mengen von Wasser und andere Leute kriegen kein Wasser mehr und müssen leiden und so. Also auch so ein Thema. Eben in der jetzigen Staffel ist die Pharmaindustrie. Und davor war es, weiß ich nicht mehr genau, was die erste Staffel war, aber es ist richtig tolles, super toll gemachtes Fernsehen. Den Ausschnitt, wie gesagt, diesen wunderbaren Ausschnitt, den musst du dir angucken. Der ist bei mir auf der Facebook-Seite, habe ich gestern gepostet. Es ist 2:30. Da schlackerst du mit den Ohren. Und es ist 1:1. Es ist halt bezogen auf die Opiatindustrie sozusagen oder Opioideindustrie oder so heißt das, glaube ich, weiß ich nicht genau. Aber es gilt genauso für die Impfindustrie. Es ist das Gleiche. Es geht darum, wie Stoffe zugelassen werden und so. Hammer, wirklich Hammer.
Das werde ich mir ansehen. Es ist ja, macht einem ja tatsächlich schon, um nochmal auf den Eingang auch zurückzukommen, was ich am Anfang, worüber wir am Anfang sprachen. Der Beginn mit den eigenartigen Dingen, die da in der Kulturbranche und Theater passieren. Wir hatten ja eigentlich alle irgendwie die Hoffnung, dass das wieder gut wird und dass Corona ist dann vorbei und so. Und ich glaube tatsächlich, das wird alles so bleiben.
Soll ich dir was sagen? Ich habe, also hier zu Hause sieht es so aus, gibt zwei Mentalitäten. Meine Frau liest das, informiert sich, macht und tut, die wird bald irre. Bei mir ist es so, ich probiere das zu ignorieren, um nicht irre zu werden. Wenn du siehst, also ich kenne dadurch, dass ich befreundet bin mit einem Professor, dem leitenden Professor vom UKE, aber gleichzeitig auch mit zwei Leuten, Professoren, die bei der Charité sind und einem, der rechts der ISA ist in München. Und die kenne ich, weil ich in so einer Vereinigung bin. Und die haben vor 2 Jahren schon privat ganz andere Sachen gesagt, als sie offiziell gesagt haben zum Thema Corona. Zu mir hat der eine zum Beispiel gesagt, mein Freund, du bist zu fett, du musst abnehmen, weil das ist eine Krankheit der Fetten und das wird auch eine Krankheit der Fetten werden und bleiben. Da gab es noch keinen Impfstoff und gar nichts. Und dann habe ich abgenommen, wie blöd. Also ich habe 20 Kilo abgenommen deswegen, weil ich dem wirklich glaube und vertraue. Und wenn du dann siehst, was die erzählt haben damals schon und was auch die Schwurbler und Aluhutträger erzählt haben, was sich jetzt ja alles als wahr herausstellt und nicht alles, aber vieles davon auf jeden Fall. Wenn du siehst, was mit Impfschäden gerade passiert, wenn du siehst, was wer jetzt alles krank ist. Also es gibt die ersten Krankenhäuser, die komplett dicht gemacht werden müssen. Deswegen, nicht nur, weil Herr Lauterbach 6.000 Betten abgebaut hat in den letzten 2 Jahren schon wieder übrigens, was auch keiner so richtig mitkriegt. Aber tatsächlich ist es so, dass es Kliniken gibt, weil die sind ja alle durchgeimpft, die jetzt alle krank werden. In Industrien, wo durchgeimpft wurde, zum Beispiel auch die Tourismusindustrie, ne, die sind alle krank. Die haben alle nach dem Booster, sind die krank geworden. Und erstaunlicherweise gibt es immer wieder einige Leute zwischendurch, die das verweigert haben, sich zu impfen, die unter schweren Repressalien gelitten haben. Das sind aber die einzigen, die entweder nichts haben oder nur ganz wenig bekommen haben, also eine leichte Grippe. Und das ist schon erstaunlich, was da passiert. Und ich glaube, dass nach dem Bericht, der jetzt veröffentlicht worden ist, der übrigens nur eine Light-Version eines Berichts ist, den die Schweizer Behörden veröffentlicht haben, der basiert auf, ich weiß die Zahlen nicht genau, aber 100 Ländern oder so oder 150 Ländern mit allen Erfahrungen über Corona und Medikamenten und Spritzen und sonst was alles. Und vor allen Dingen auch aus Israel, Amerika und England, die sehr offen damit umgehen. Und die sind viel radikaler, diese Schweizer Untersuchung ist viel radikaler und sagt viel deutlicher, dass die Masken nichts gebracht haben. Am Anfang wenn du die Masken, das haben sie in Deutschland anders formuliert, da haben sie dann gesagt, ja, die Masken haben am Anfang der Pandemie und wenn man sie richtig trägt, dann bringen sie was. Bullshit, sie bringen genau dann was, wenn du am Anfang der Pandemie, wenn du sie alle 3 Stunden wechselst und, das ist ganz wichtig, kein Mensch hat sie alle 3 Stunden gewechselt, Und eben auch nur am Anfang der Pandemie. Danach schadet es deinem Immunhaushalt, deiner Immunstärke. Und die Leute jetzt draußen noch rumrennen, dieses ganze verstrahlte Pack, da fragst du dich, was in deren Gehirn los ist. Aber dadurch, dass es diese Leute gibt, fühlen sich die ganzen Impfstoffe gekauft haben und die da oben in den Maßnahmenwahn sind, die fühlen sich darin bestätigt und machen weiter. Eigentlich ist es eine verschwindende Minderheit, die tatsächlich, also die überhaupt noch dafür ist. Aber sie probieren es jetzt schon anzukündigen. Wir sind jetzt wieder in einer großen Sommerwelle. Diese Sommerwelle, die wir jetzt haben, gab es im letzten Jahr nicht. Letztes Jahr hatten wir eine Inzidenz von 5, jetzt haben wir eine von 600, von über 600. Das Erstaunliche ist das, jetzt sind wir alle geimpft und geboostert. Und das ist der Unterschied zu letzten Jahr, da waren sie nicht alle geimpft und geboostert. Und jetzt sind wir, und jetzt ist es plötzlich, geht's nach oben. Überall da, in Österreich zum Beispiel, ganz Österreich Maskenfreiheit, außer in Wien. Rate mal, wo die Inzidenz am höchsten ist. In Wien. In den Krankenhäusern jetzt, da breitet sich die Seuche aus wie bescheuert. Das ist nicht schlimm, weil die auch keine schlimmen Folgen haben und weil der jetzige Virus, der da rumgeht, auch kein Drama ist. Aber erstaunlich, dass die alle, die durchgeimpft sind, dass es die viel schlimmer trifft als den Rest. Und ich glaube, da will jemand Narrative aufrechterhalten. Und ich finde das ganz, ganz, ganz bedrohlich, dass in unserem Land Einseitigkeit und sowas, was wir den Amerikanern immer vorwerfen, ne, hier bestimmt das Kapital und so, dass das hier plötzlich möglich ist. Mir macht das große Sorgen.
Ja, mir auch. Also vor allen Dingen, wenn ich darüber nachdenke, wie es dann so im Herbst werden soll.
Jetzt stell dir mal vor, was du gerade brauchst, ist vernünftige Techniker. Das braucht übrigens die gesamte Entertainment-Industrie braucht ja. Das. Die gesamte Tourismus-Industrie braucht das. Alle brauchen Techniker. So, und Mitarbeiter, Servicepersonal, alles das, was dazugehört. Sag mir einen verdammten Grund, warum irgendjemand in diese Industrie zurückgehen sollte, auch wenn er sie liebt und auch wenn er sie gerne macht und auch wenn er vielleicht sogar mehr verdient, wenn man ihm jetzt schon sagt, dass im Herbst wieder Schicht ist. Das macht keiner. Das macht nur jemand, der völlig bekloppt ist.
Das ist ja der Grund, der mich eben in die Verzweiflung treibt, langsam, aber sicher. Das ebbt einfach nicht ab. Es bringt einfach gar nichts mehr, durchzuhalten. Also durchhalten bedeutet eigentlich jetzt, mit untergehen.
Aber jetzt stell dir mal vor, jetzt überleg mal, wie das bei der Musikindustrie war. Das gab Schallplatten, dann gab es CDs, also Schallplatten, Musikkassetten, dann gab es CDs. Irgendwann kam diese Download-Geschichte. Und was ist passiert? Während einige noch festgehalten haben an der alten Technik, gab es plötzlich eine neue Technik, neue Standards. Jetzt plötzlich gibt es die Musik überall umsonst oder gegen Flatrate oder sowas alles, ja, wo früher man 12 Euro oder 12 Mark oder 16 Mark oder so bezahlt hat für eine Platte. Alles das ist weg. Die ganze Industrie hat sich verändert und die, die an die alten Werte geglaubt haben, sind im Arsch. Ist es vielleicht so, dass das Entertainment nur noch so stattfindet, wie wir beide es jetzt gerade machen? Und es gibt dieses Live gar nicht mehr, weil es das nicht mehr gibt, weil das einfach weg ist, weil das unmodern ist, weil das alt ist. Und ich habe ja erzählt, ich war in London, ne, mit hier, keine Ahnung, zwischen 65.000 und 80.000 Menschen auf einem Platz, die gemeinsam eine Band feiern und unglaublichen Spaß haben und eng zusammen sind und ein Gemeinschaftsgefühl entsteht. Und ne, dann, wenn es dann dunkel ist und die Leute die Kerzen, Feuerzeuge, Taschenrechner, sonst was rausholen und leuchten und machen und tun, ja, das ist ein Gefühl. Ist dieses Gefühl vielleicht einfach ein schwindendes Gefühl und gibt es dieses Geschäftsmodell bald nicht mehr? Und ist es so, dass diese ganzen Generationen Insta, YouTube, Influencer, bla bla bla, dass die das Entertainment von morgen sind und dass Leute zu Hause sitzen? Stell mal vor, es gibt jetzt richtig Krise, 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 Krise. Was machen sie dann? Dann werden sie uns ein bedingungsloses Grundkapital überweisen, was reicht, um uns Essen zu kaufen. Dann gibt es im Zweifel Essensgutscheine. Manche Sachen, die sie wollen, dass wir sie essen, werden ganz billig sein, dass man sie sich leisten kann. Dann gibt es Netflix umsonst. Darüber reden sie jetzt ja schon. Dann gibt es vielleicht noch die Musik umsonst. Und dann ist das dein Leben.
Warum gibt es denn eigentlich keine Quote für widerspenstige Künstler? Wenn man die hätte, dann wäre es tatsächlich auch ein bisschen lauter und ein bisschen bunter. Ja, die gibt's auch nicht.
Neues Modell. Eigentlich müssten doch die widerspenstigen Künstler, wie damals die Hofnarren, von der Regierung bezahlt werden, um eine kontrollierte andere Meinung in lustiger Form zu haben, damit das dumme Volk denkt, guck mal, es gibt noch welche wie mich.
Aber ich glaube, dass die Regierung gar nicht meint, Ich glaube, die glaubt nicht mal, dass es eine andere Meinung gibt.
Ich glaube, der Herr Schorkel weiß das.
Wer?
Herr Schorkel.
Wer ist denn Herr Schorkel?
Der Bundeskanzler.
Herr Schorkel?
Ja, der heißt doch Schorkel. Also Scholz, Merkel. Der Herr Schorkel, ich glaube, der weiß, dass es eine andere Meinung gibt, interessiert ihn nur nicht. Und der nächste Schritt ist ja dann, wenn du König bist, ne? Ich bin König, ich bestimme, interessiert mich nicht, führt sie ab in den Kerker. Und wenn du merkst, das wird ein bisschen unruhig irgendwie, dann nimmst du den Hufnarren und lässt den ein bisschen tanzen. Und wenn er zu weit geht, gibst du ihm Klaps. Aber ansonsten darf der mal ein bisschen Quatsch machen, kontrolliert. So, und wenn er zu böse ist, dann wird er gefoltert. Und wenn er es halbwegs okay macht, dann wird er bezahlt und kriegt Essen.
Das möchte ich aber auch nicht machen dann.
Auf der Seite zumal das Herr Schorkel dir zukommen lässt, wahrscheinlich, weiß ich nicht, das möchte man vielleicht gar nicht haben.
Herr Schorkel ist jetzt, habe ich heute gehört, Herr Schorkel ist auch schön, Herr Schorkel kriegt jetzt über 30.000 Euro im Monat. Das ist gerade angehoben worden, hat noch nie ein Kanzler bekommen. Übrigens auch die Diäten sind auch alle angehoben worden, die ganzen Diäten. Was ich auch tatsächlich bedenklich finde. Man denkt ja immer, man haut da drauf rum, naja, das einfache Volk ist halt eben einfach nur neidisch oder so. Aber ich finde das auch total bedenklich, dass gerade in jetzigen Zeiten, wo hier alle sparen müssen und so, ohne irgendwie darüber nachzudenken, erhöhen die sich die Diäten. Und im Falle von Ricarda Lang sitzt bei Maischberger wie so ein aufgeblasenes Iglu-Zelt, da konnten ja wirklich, unter dem Rock konnten ja fünf, hast du die gesehen, da konnten fünf Leute drunter übernachten, sitzt da und prahlt von Verzicht. Und dann kommen die Leute und sagen am nächsten Tag die bösen Rechten wieder, die Bösen, die sich über die Ausmaße von Ricarda Lang aufregen und vergessen aber völlig, dass es die Linken waren, die in den 80er Jahren keinen Scherz ausgelassen haben, sich über den dicken Helmut Kohl lustig zu machen.
Sie haben gar keinen Scherz, im Gegenteil. Sie haben dann Birne und sowas alles, das war ja alles Birne Kohl hin und her durfte man ja, war ja Pflicht praktisch, das so zu machen. Und ganz ehrlich, ich finde es schon bedenklich, da kann man dem Herrn Schorkel keine Vorwürfe machen. Ich finde es bedenklich, wenn jemand in Führungsposition ist, der offensichtlich keine Selbstkontrolle hat. Also genau. In politischen ich glaube, dass in vielen Führungspositionen geht das, da ist das egal, da kann man es auch genießen und krachen lassen und der eine ist so, jeder soll auch essen und machen und aussehen, wie er will, finde ich total in Ordnung. Aber jetzt unter dem Vorwand, also ist ja inzwischen, siehst du ja auch in der Werbung, ne? Inzwischen ist es ja fast Pflicht, dass du übergewichtig bist. Und das in einer Pandemie, die die Übergewichtigen trifft, das ist wirklich schwierig. Also es ist wirklich, tatsächlich, ich glaube, auch gesundheitlich eine schwierige Entwicklung. Aber dieses, ne, unter dem Aspekt Bodyshaming, jeder darf sein, wie er ist, werden jetzt die gefeiert, die sozusagen die Minderheit eigentlich sind und die undiszipliniert sind. Und sie selber ist ein lebendes Beispiel dafür. Sie hat sich selber nicht im Griff. Sie hat ja neben sich immer noch, das ist total toll, sie hat neben sich eine Frau, die ist ja doppelt so stark, dick, undiszipliniert, damit es nicht so auffällt, wie es bei ihr ist wahrscheinlich oder so. Aber ich finde das ganz, ganz, ganz dramatisch, dass Menschen, die selbst sich nicht im Griff haben, plötzlich andere in den Griff kriegen sollen oder Situationen. Bullshit, glaube ich nicht
dran. Ja, das ist tatsächlich auch meine Denke. Ja, die gute Idee zum Schluss vielleicht. Es gibt doch diesen Stinkefisch.
Ja.
Da musst du dir einfach jetzt eine ganze Packung von den Kofferraum tun, natürlich verschlossen. Und wenn du dann an einer Ampel stehst und da sitzen diese Leute von der letzten Generation und haben sich festgeklebt, stellst du einfach zwischen immer zwei so eine Dose mit diesem Fisch und machst sie auf. Das ist eine super Rache.
Super Idee. Man kann es einfach auch über sie drüber kippen. Das Tolle ist das hast du in Frankreich, ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast, in Frankreich gibt es eine Einsatztruppe, die ist da ein bisschen radikaler mit denen umgegangen, die hat einfach die Hände von der Straße geklatscht. Und dann hat sich dieser Typ, also der eine, der ist da kommt der Polizist oder dieser Einsatzmensch, da kommt hin, reißt die Hand von der Straße, so, dann fällt der Typ hinten nach hinten um und schreit komplett hysterisch rum. Und man denkt ja dann, er hätte jetzt seine Hand aufgerissen und so. Dann geht die Kamera auf seine Hand, da ist nichts. Hat sich gar nicht festgelegt. So, das andere Mädchen daneben, da sind sie hin, haben einfach so gemacht. Ne? Dann hat die ihre Hand angeguckt, da war aber nichts. Es war nichts. Es war offensichtlich nichts. Insofern glaube ich, auch das ist eine Fake-Geschichte. Und ich würde einfach immer dabei haben, es gibt diesen Schneidspaten heißt das Ding. Das ist ein sehr scharf geschliffener Spaten. Nimmt man eigentlich wenn Eis vor deiner Tür ist, um das wegzumachen. Ja. Wenn man den dabei hat, kann man einfach drunter einmal rein. Das tut ein bisschen weh, aber wer sich an die Straße klebt, muss auch. Ne? Aber ich finde das mit dem Fisch eigentlich auch eine ganz geile Idee. Vor allen Dingen, weil ist ja wie mit Buttersäure. Es hat vielleicht auch so ein bisschen so eine langfristige Wirkung. Das ist ganz schön eigentlich.
Ja. Ja, dann wünsche ich euch einen schönen Tag, Yvonne. Ich weiß auch gar nicht, dass die den ganzen Abend im Bild ist. Hast du das gesehen, Yvonne, dass du da im Bild bist? Okay, habt einen schönen Tag. Wir bleiben dran nächsten Donnerstag spätestens, ne?
Genau so.
Alles klar.
Tschüss.
Tschüss. Ciao.